Herr Benedikt Kaiser, am vergangenen Sonntag gab es in Ungarn Wahlen. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Im Kanzleramt, in der EU-Kommission freut man sich sehr. Ich habe aber gestern einen Artikel, ich glaube in der Jungen Welt, auf jeden Fall in der linken Zeitung gesehen, die sich beklagten, eigentlich haben wir jetzt in Ungarn ein Parlament, in dem nur rechte Parteien vertreten sind. Ist das so?
Ja, das ist mit Sicherheit ein Erfolg von Orbáns metapolitischer Wende, dass es ihm gelang, eine Rechtsverschiebung in Ungarn zu bewirken. Also Tisza kann man vielleicht als liberal-konservativ bezeichnen, Fidesz als national-konservativ und Mihály Sank als national bis nationalistisch. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auf der Habenseite zu verbuchen, auch wenn Orbán nicht mehr regiert. Er hat Ungarns Gesellschaft und auch Ungarns Parlament nach rechts verschoben. Das steht als Ergebnis fest.
Ist es jetzt ein ungarisches Spezifikum oder wenn wir unser Europa ansehen, ich würde sagen, wenn wir Polen anschauen, da gibt es die PiS-Partei, aber auch die Regierungspartei ist jetzt nicht links im klassischen Sinne, dass die Linke quasi verschwindet. Das wäre ja auch eine gewisse Anormalität in Parlamenten.
Zumindest in Ostmitteleuropa ist das ein Trend, der sich mit Polen und Ungarn abzeichnet, dass eben gegen rechts oder gegen eine rechtskonservative Kraft eher dann andere mit Rechtskräfte Erfolge haben und eben nicht die Linke. Das ist durchaus eine gute Nachricht, weil dadurch im rechten Bereich ja auch mehr Leben reingerät und weil auch die Konkurrenzsituation vielleicht auch das Geschäft ein bisschen beleben kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn wir weg von der nationalen Ebene gehen, hin zur EU blicken, dann stellt sich natürlich am Ende immer die Frage, wie verhalten sich diese Mitte-Rechtsparteien, wenn sie dann die Rechtspartei abgelöst haben in der Regierungsverantwortung, wie verhalten die sich dann in Bezug auf Brüssel, in Bezug auf Ursula von der Leyen und auch letztendlich auf die Erwartungen, die in Brüssel geschürt werden und die auch da formuliert werden. Und das ist dann am Ende ja die Ergebnisfrage. Weil wenn am Ende eine Mitte-Rechtspartei eine linksliberale Politik umsetzt, ist das doch noch gefährlicher, als wenn Linksliberale linksliberale Politik machen. Und deswegen auf der nationalen Ebene finde ich vieles interessant und auch manche Dinge sogar zu begrüßen. Aber auf internationaler, auf EU-europäischer Ebene sehe ich dann doch die Gefahr, dass jetzt der Einbau von gewissen ostmitteleuropäischen Ländern, von Störern, von vermeintlichen Störern, dass dieser Einbau jetzt natürlich vielleicht sogar geräuschloser funktionieren wird. Man gibt bei der Migration ein bisschen Zugeständnisse, vielleicht auch jetzt Peter Mayer. Man gibt ihm gewisse Zugeständnisse, dass er zu Hause in Ungarn zeigen kann, wir setzen eine strikte Migrationspolitik unserer Vorgänger fort oder auch in Polen ähnliches. Und dann muss man aber auf anderer Seite Konzessionen an Ursula von der Leyen's Apparat machen und das schadet dann natürlich auf einer EU-Ebene.
Das würde bedeuten, so eine Art, also früher nannte man es im Ostblock Brezhnev-Doktrin, wo man sagt, wir machen einen Kompromiss, ihr könnt im Inland im Grunde tun, was ihr wollt. Das ist uns nicht mehr so wichtig, ob ihr da gendert oder nicht. Und dafür legen wir aber fest, wenn es also unsere Prioritäten geopolitisch und da müsst ihr spuren.
Das ist zumindest zu befürchten, Stand jetzt. Und die Frage ist, inwieweit Peter Mayer zum Beispiel dann gewillt ist, Widerstand zu leisten. Er hat ja in seinen ersten Statements letztendlich einen Ton angeschlagen, der nicht linksliberal war, das kann man so salopp sagen. Einen Ton angeschlagen, der durchaus souveränistische Züge hatte, der auch Migrationsskepsis nochmal deutlich unterstrichen hat aus seiner politischen Verantwortung heraus. Aber auf der anderen Seite wissen wir alle, dass am Ende das Ergebnis zählt. Und Peter Mayer ist jetzt in der Pflicht, den Worten, die er kundgetan hat und die auch in Teilen durchaus politisch von uns bezogen waren, ob er dann eben in der Lage ist und auch machtpolitisch durchsetzungsfähig ist, eben den Erwartungen dann standzuhalten oder ob er dann kippt und eben Brezhnev-Doktrin ähnlich dann eben sagt, okay, ich mache den Kompromiss, aber dafür habe ich in der Heimatfront dieses Zugeständnis, jenes Zugeständnis oder bekomme gewisse Gelder, die vielleicht im Falle Viktor Orbáns Regierung eben zurückgehalten wurden.
Jetzt war Viktor Orbán sehr lange an der Regierung, 16 Jahre. Das war seine eigentliche Regierungszeit. Es gab schon eine kurze Phase davor. Und für viele war er natürlich, für viele europäische Rechte, Souveränisten, war er auch ein Hoffnungsträger. Bei der letzten CPEC, das ist diese große konservative Konferenz, auch in Ungarn, hieß es immer, Budapest ist die Hauptstadt des rechten Europas. Was bedeutet diese Wahlniederlage, die ja im Grunde desaströs war, eigentlich für das souveränistische Lager in anderen europäischen Ländern?
Na, ich glaube, das bedeutet vor allem, dass das souveränistische Lager wieder selbst denken muss und sich nicht zum Beispiel sklavisch an andere Pole zu binden hat. Wenn ich sage, die Hauptstadt des Souveränismus, die Hauptstadt des Widerstandes, dann ist es vielleicht auch für manche patriotische Ungarn in dem Fall merkwürdig, wenn dann die US-Hymne gespielt wird und wenn generell, zumindest nach meinem Eindruck als Nicht-Ungar, muss man dazu sagen, wenn eben der Eindruck entsteht, dass man hier so eine Art verlängerter Arm der MAGA-Bewegung in Europa ist. Und ich glaube, viele europäische Rechtswähler wollen, dass ihr Land, aber auch Europa Europa, nicht die EU, aber ihr Land und Europa, wieder souverän, selbstbewusst zu gehen lernen. Und die Frage ist natürlich, haben zum Beispiel die Amerikaner überhaupt ein Interesse daran, dass Europa selbstständig, stark und souverän läuft und die Nationalstaaten souverän laufen? Oder wollen die eben gezielt einzelne Akteure herauslösen, um dann auch Zugriff zu haben, um dann ihre Agenda durchzusetzen? Und wir wissen alle, seit Trump und auch seit Trumps kriegerischen Interventionen, die Interessen der Amerikaner müssen eben nicht immer deckungsgleich sein mit den Interessen der Rechten in oder der Widerständler in den Nationalstaaten Europas. Und ich glaube, das hat auch CPAC gezeigt und das hat auch die ungarische Entwicklung gezeigt. Die Wahlen werden eben zu Hause gewonnen. Und es hilft einem ungarischen Bürger, einem ungarischen Konsumenten ja auch wenig, wenn einerseits das internationale Parkett gespielt wird, Milei, Rußwort, Netanyahu, Trump und Vance. Aber auf der anderen Seite sieht er in seinem Alltag, in Budapest oder auch auf dem Land, sieht er, die Lebenshaltungskosten werden teurer. Ungarn stagniert in der wirtschaftlichen Entwicklung im Vergleich selbst zu osteuropäischen oder ostmitteleuropäischen Nachbarländern. Und am Ende zählen die Brot- und Butterthemen dann doch mal mehr. Am Ende sind dann auch materielle Fragen eben oft relevanter als dieser außenpolitische Glamour. Und ich glaube, eine Lehre, die wir zu ziehen haben, ist, uns rettet niemand von außen. Wir Europäer, wir Deutsche, wir Ungarn und so weiter und so fort, wir müssen uns selbst retten. Wir brauchen eigene starke Pole. Wir müssen ein eigenständiger Pole in dieser multipolaren Welt sein. Und eine sklavische oder zumindest nicht sklavisch, aber eine devote Anpassung, in Teilen vielleicht sogar Anbiederung an Maga, an Trump, das hilft nicht. Und bei den Wählern, auch in Deutschland im Übrigen, ist das nicht anschlussfähig und geschweige denn mehrheitsfähig.
Haben sich da vielleicht Kräfte wie Orban, aber auch wie andere auf dieser CPAC oder auf ähnlichen Veranstaltungen auch in eine Art Parallelrealität geflüchtet? Also mir ist das auch aufgefallen, diese Grußworte, in denen man sich sonnte und dann 100 Meter weiter war ein U-Bahnhof mit einem kleinen Markt, da haben die Leute ihre Kartoffeln gekauft. Ich weiß nicht mal, ob die das mitgekriegt haben. Auf jeden Fall haben sie es sich, glaube ich, nicht dafür interessiert.
Ich bin mir sicher, dass das auch ein Aspekt ist. Dieser außenpolitische Glamour überdeckt eben nicht die Probleme, die man im eigenen Land hat und die man hätte primär angehen müssen. Und ich würde da vom Vorrang der Alltagssorgen der Ungarn sprechen, die eben kein Interesse daran haben, ob Javier Milei als argentinischer Präsident jetzt Orban gut findet oder nicht. Das ist für Orban schön, das ist für Fidesz mit Sicherheit auch schön gewesen, warum auch immer. Das ist natürlich kritisch zu bewerten. Und am Ende des Tages ist es nun mal so, dass gerade eine Kraft, die von Souveränismus spricht, immer etwas angegriffen wirkt, wenn sie dann sich anderen anpasst oder anderen anschmiegt oder versucht, in deren Windschatten zu surfen. Ich verstehe natürlich, wenn der letzte Welthegemon, die USA beispielsweise, wenn man von dort Zuspruch bekommt. Ich glaube, gerade nach vielen, vielen Jahren Orbans Kampf gegen die EU, dann braucht man auch mal ein bisschen positive Gefühle. Man braucht auch mal den Aspekt, dass jemand einem zeigt, ich schätze dich wert, was ihr macht, ihr seid eine Kraftbude, ihr macht was. Aber zugleich muss man eben immer das rückbinden an die Realität vor Ort, an die konkreten Gegebenheiten. Ne, dieses alte Devise, konkrete Probleme konkret lösen, das ist das A und O. Und wenn man das nicht erfüllt, dann wird der Wähler einen bestrafen. Und der Rechtswähler, das gehört auch zur Wahrheit, unabhängig von Trump und Co., der Rechtswähler will, dass die eigene Partei, die patriotische Partei, die er wählt, dass die anders ist als die anderen. Christoph Berndt, der AfD-Chef in Brandenburg in Deutschland, sagt immer, Alternative heißt, es geht ganz anders. Und wenn man dann nicht anders ist, sondern wie die anderen ist, wenn man vielleicht sogar korrupte Züge hat oder Korruption duldet oder zumindest nicht eindämmt, wenn man Vetternwirtschaft protegiert und zulässt, etc. pp., dann ist der Rechtswähler eben in der Lage, sich umzuentscheiden und dann sucht er sich neue Ventile für seinen Protest oder um auch seine Sorgen zu artikulieren. Und das haben wir, glaube ich, in Ungarn gesehen.
Wie sehr war denn auch der Iran-Krieg, der ja auf der CPAC zum Beispiel weitgehend ausgeblendet wurde, aber der natürlich wie so ein Elefant im Raum stand und auch sonst in der rechten Bewegung im Raum stand, auch noch ein Bruch? Also vorher konnte man ja sagen, na gut, Anbietern an einen Hegemon, der jenseits des Atlantik auf seiner Hemisphäre bleiben will, bitteschön, ist zumindest weiter weg als Brüssel, aber jetzt ist er ja nahe dran.
Ja, das ist der Fall und vor allem, wenn man sich als Orban hat sich ja immer wieder als Ministerpräsident des Friedens dargestellt. Und ich glaube, es wirkt auch auf die ungarische Leserschaft, auf die Konsumenten von Fernsehsendungen und anderem, egal von welcher politischen Richtung. Ich glaube, es wirkt eben merkwürdig oder zumindest widersprüchlich, wenn man sich als Friedenskraft inszeniert und wenn man auch das unterstreichen möchte, diesen Selbstanspruch und zugleich dann eben, wir hatten es ja angesprochen, Thema Netanyahu, aber auch Thema Trump, sich eben an die Seite von Präsidenten stellt oder von Verantwortungsträgern stellt, die eben derzeit durch ihre Interventionsspirale im außenpolitischen Bereich durchaus auch für eine Verteuerung der Lebenslage der europäischen Bürger sorgt. Und dieser Widerspruch, der ist natürlich schwer zu kaschieren. Man kann nicht einerseits Kriegspräsidenten oder zumindest Präsidenten unterstützen, die eben kriegerische Handlungen gegen das Völkerrecht und auch wenn man ehrlich ist, gegen die Vernunft durchführen. Und auf der anderen Seite sagt man dann zu Hause, mit mir bekommt ihr Frieden. Ich glaube, dieser Widerspruch ist nicht der entscheidende Aspekt gewesen, warum man die Wahl jetzt so krachend verloren hat. Aber ich glaube, es ist ein Teil des Problems. Ein Teil.
Welche Lehren muss man in Deutschland ziehen? Wir sind, man sieht es jetzt nicht so direkt in der Kamera, aber neben dem Bundestag, bei der AfD war es ja auch so. Man reist mit einer Riesendelegation nach Amerika und lässt sich eine, wie ist die Dulles-Medaille umhängen, benannt oder weil der Intervention gemacht hat. Dann kommt der Krieg und die Partei will einen anderen Kurs einschlagen. Man ist irgendwie auch zerstritten. Gut, sind Parteien bis zum gewissen Grade immer, aber welche Lehre muss man in Deutschland daraus ziehen?
Eine der wichtigen Lehren, die zu ziehen ist, ist mit Sicherheit, dass man selber souverän laufen muss. Dieser Erlösergedanke, beziehungsweise der Versuch, sich einem Erlöser, sage ich jetzt mal etwas übertrieben bewusst, einem Erlöser an den Hals zu hängen, das funktioniert nicht. Das funktioniert im Übrigen keine Richtung. Das funktioniert nicht Richtung Putin, das funktioniert nicht Richtung Trump, das funktioniert generell nicht. Wir müssen schon aus uns heraus die Kraft, die Substanz, die Werte, das Wissen, die Weltanschauung aufbringen, um selbst stark genug zu sein, um eben keinen Erlöser von außerhalb uns irgendwie zu gönnen. Wir müssen selbst laufen, wir brauchen selber europäische Partnerschaften, natürlich anders als die EU-Kommission das sich vorstellt, aber wir brauchen selbst eigene Kräfte, eigene Stärken, eigene Bündnisse und wir brauchen eben nicht diese Abhängigkeit von außen. Der ungarische Wähler, um das mit Ungarn abzuschließen vielleicht, ich glaube, der ungarische Wähler will weder Abhängigkeit von Putin noch von Trump und dem deutschen Wähler geht's ähnlich. Das ist nicht mehrheitsfähig und ich glaube, es liegt oft am Wesen des Rechtspopulismus, dass man sich an eine starke Kraft hängen möchte. Weil man hier eben befeindet wird, weil man hier umstritten ist, weil man hier auch diffamiert wird, sucht man natürlich den Halt an einer starken Schulter. Und ich glaube, eine der Lehren, die wir aus dem Debakel in Ungarn ziehen müssen oder sollten, ist der Gedanke zu sagen, die starke Schulter gibt's nicht. Wir schwächen uns dadurch, wir müssen selber stark genug sein, wir müssen selber stark laufen gehen, uns zu retten. Das ist unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe, die wir uns alle selber stellen müssen. Und ich glaube, wenn wir das beherzigen, wenn wir wieder stärker auf uns schauen und weniger auf den vermeintlichen Glamour von irgendwelchen Konferenzen im Ausland, dann werden wir stärker und dann werden wir auch aus der Niederlage die richtigen Rückschlüsse ziehen und werden verhindern, dass es in Deutschland zu ähnlichen Entwicklungen kommt. Weil das ist ja ein Vorteil in Deutschland, dass wir eben diese Brandmauer haben. Wir können hinter dieser Brandmauer aufwachsen, stärker werden, besser werden. Wir können Lehren ziehen aus Ungarn, wir können Lehren ziehen aus Polen, wir können Lehren ziehen aus den USA und aus anderen Ländern, aus vielen anderen Ländern und können dann sagen, was ist für unsere Lage, für unsere spezifische Situation übernehmensfähig, was ist kritikwürdig und wie gehen wir unseren eigenen Weg. Und den eigenen Weg zu gehen, das ist wirklich der Anspruch, den wir alle an uns selbst stellen sollten.
Zwei kurze Punkte noch. Orban stand ja gegenüber der Europäischen Union für einen anderen Weg, als ihn Großbritannien gewählt hat, als ihn auch viele Kräfte vielleicht in Deutschland wünschen, die sagen, wir müssen da raus. Mhm. Orban sagt, und die Polen haben es ja unter der PiS-Regierung auch gesagt, wir bleiben drin, aber was uns nicht aus Brüssel gefällt, das machen wir einfach nicht, das sitzen wir dann aus. Nun ist Ungarn auch ein wesentlich kleineres Land als Großbritannien, aber ist das prinzipiell ein Weg, den man gehen kann oder endet der dann am Ende eben so, wie er jetzt geendet ist?
Ich persönlich bin der Ansicht, dass der Umbau von etwas Bestehendem oft leichter fällt als Totaldestruktion und Neuaufbau. Das heißt, der grundsätzliche Weg Ungarns zu sagen, man ist der Katechon, man ist der Aufhalter, man versucht sozusagen das Schlimmste zu verhindern und dann im Zusammenspiel mit anderen, zum Beispiel Fico in der Slowakei, konkrete Ansätze zu finden, um die Lage zu verbessern. Das ist, glaube ich, schon der richtige Ansatz. Aber so wie Sie es auch gesagt haben, Ungarn ist eben ein kleines Land, ein ökonomisch nicht sehr prosperierendes Land. Anders würde sich verhalten in der deutschen Situation. Wenn zum Beispiel eine deutsche Regierung mit einem Kanzler Chrupalla oder Weidel, ist ja egal, oder in Österreich Kanzler Kickl, gemeinsam dann mit Bardella in Frankreich oder mit anderen Kräften in Europa, wenn man starke Länder hat, die gemeinsam die EU wirklich grundsätzlich umarbeiten, korrigieren, auch ihre Prämissen, ihre wirtschaftspolitischen, ihre außenpolitischen, aber natürlich auch ihre de facto innenpolitischen, sozialpolitischen etc. pp. Wenn man ihre Prämissen umarbeitet und durch europäische Rechtsregierungen, dann wird man einiges erreichen können. Ungarn ist dafür vielleicht auch zu klein gewesen. Ungarn hat ja, und das muss man, glaube ich, Orban schon anerkennen, bei aller Kritik auch an ihm, aber er hat ja schon viel erreicht. Gerade auch in Bezug auf den Ukraine-Krieg, gerade auch in Bezug auf Ursula von der Leyen's Pläne, Umgestaltungspläne, Transformationspläne. Ungarn hat ja dafür, dass Ungarn so ein kleines Land ist, viel erreicht. Und jetzt stellen wir uns bitte mal vor, wenn das eben Deutschland, Österreich, Frankreich, vielleicht auch Spanien, Portugal, wenn größere Länder, stärkere Länder das tun. Ich glaube, da ist wirklich noch viel Gutes zu tun und ich glaube auch, es ist keine Zeit, also dieser Wahltag in Ungarn ist kein Anlass, jetzt irgendwie miesepetrig zu werden oder in den Defätismus abzugleiten. Ich glaube vielmehr, das ist der Schritt zur Gesundung der europäischen Rechten und auch der Schritt zu einer selbstkritischen Aufarbeitung von dem, was falsch lief, von dem, was richtig lief. Und dann kann man eben schauen, welchen Weg man jetzt jetzt geht. Von daher glaube ich, der bestehende Umbau ist immer einfacher als Destruktion, sich flüchten und dann neu anfangen. Weil England ist genauso abhängig weiterhin im transatlantischen Bündnissystem. Die wurden ja nicht durch ihr Take-Back-Control, was hieß das denn letztendlich? Sie haben Ursula von der Leyen losgeworden, aber stecken jetzt umso fester an den USA. Muss man wissen, ob man das möchte. Ich glaube, für Deutschland wäre es wichtiger, ein eigenständiger europäischer Pol zu sein, als einfach ein Hegemon durch einen anderen Hegemon auszutauschen.
Abschließend, ich weiß, Sie haben sich auch mit linken Ideen beschäftigt und wir haben am Anfang ja auch festgestellt, in Ungarn und auch als Trend in Osteuropa, es sind eigentlich vor allem rechte Parteien, die jetzt punkten, wenn man so will. Es gibt einen Unterschied in der Slowakei. Fico ist vom Selbstverständnis her Sozialdemokrat, ob er es objektiv noch ist, vielleicht eine andere Sache. Es gab in Deutschland den Versuch des BSW, das ja im Grunde auch eher an Koalitionsfehlern gescheitert ist, als per se scheitern musste. Sehen Sie diesen Weg in irgendeiner Weise noch als eine Chance, dass quasi eine nationale Bewegung, die von links kommt oder zumindest mit links kompatibel ist, entstehen könnte?
Im deutschsprachigen Raum sehe ich das nicht. Die KPÖ in Österreich, aber auch die Linkspartei in der Bundesrepublik Deutschland, die haben nicht dieses Potenzial des Aufbruchs zu etwas Neuem hin, zu etwas links-rechts Überwindendes. Das sehe ich im deutschsprachigen Raum leider nicht, muss ich so sagen. In anderen Ländern gibt's das. Da gibt's auch teilweise noch eine volksverbundene Linke. Ich glaube, die Slowakei ist ein Beispiel. Dänemark in Nordeuropa ist vielleicht ein ähnliches Beispiel, vielleicht nicht ganz so wie bei Fico in der Slowakei, aber ähnlich. Das heißt, im Ausland würde ich sagen, es gibt die Chance auf die Erneuerung der Linken hin zu etwas Neuem, hin zu etwas Verbindendem, das nicht das Trennende voranstellt, sondern das Verbindende. Zum Beispiel in konkreten Themen eben Allianzen auch sich quer zu links und rechts bilden. Aber im deutschsprachigen Raum sehe ich diese Chance nicht. Und das liegt, glaube ich, sagen zu dürfen, nicht an den Kräften, die man gemeinhin als rechts bezeichnet, sondern das liegt an den antifaschistischen Denkblockaden der Einheitslinken.